Der Käfer in der Klemme. Harrys Frage wurde schon am nächsten Morgen beantwortet. Als Hermines Tagesprophet ankam, strich sie ihn glatt, blickte einen Moment auf die Titelseite und stieß dann einen solchen Schrei aus, dass alle im Umkreis sie anstarrten. »Was ist los?« fragten Harry und Ron im Chor. Zur Antwort breitete sie die Zeitung auf dem Tisch vor ihnen aus und deutete auf die 10 Schwarz-Weiß-Fotos, die die ganze Titelseite einnahmen und von denen 9 die Gesichter von Zauberern zeigten, das 10. das einer Hexe. Manche von ihnen lächelten stumm und höhnisch, andere blickten dreist und trommelten mit den Fingern gegen die Rahmen ihrer Bilder. Unter den Fotos stand jeweils ein Name und das Verbrechen, für das die Person nach Azkaban geschickt worden war. Antonin Dolohov, lautete die Bildunterschrift bei einem Zauberer mit langem, fahlem, verzerrtem Gesicht, der spöttisch zu Harry aufblickte. Verurteilt wegen der brutalen Morde an Gideon und Fabian Pruitt. Augustus Rookwood hieß es unter einem pockennarbigen Mann mit fettigem Haar, der sich mit gelangweilter Miene gegen den Rand seines Bildes lehnte, verurteilt, weil er Geheimnisse des Zaubereiministeriums an ihn, dessen Name nicht genannt werden darf, verraten hat. Doch Harrys Blick wurde von dem Bild der Hexe angezogen. Ihr Gesicht war ihm ins Auge gesprungen, kaum dass er die Seite gesehen hatte. Sie hatte langes, dunkles Haar, das auf dem Bild ungepflegt und zotterlig aussah. Doch er hatte es schon elegant, voll und glänzend gesehen. Unter ihren schweren Lidern blickte sie hasserfüllt zu ihm auf, während ein hochmütiges, verächtliches Lächeln um ihre dünnen Lippen spielte. Wie Sirius hatte sie noch manche Züge ihres einst großartigen Aussehens. Doch etwas, vielleicht Azkaban, hatte sie ihrer Schönheit fast gänzlich beraubt. Bellatrix Lestrange, verurteilt wegen Folter verbunden mit dauerhafter, schwerer Gesundheitsschädigung von Frank und Alice Longbottom. Hermine stieß Harry an und deutete auf die Schlagzeile über den Bildern, die Harry, der gebannt auf Bellatrix starrte, noch nicht gelesen hatte. Massenflucht aus Azkaban. Ministerium befürchtet, Black könnte Magnet für vormalige Todesser sein. »Black?« sagte Harry laut. »Nicht! Scht!« flüsterte Hermine verzweifelt. »Nicht so laut! Lies doch einfach!« Das Zaubereiministerium gab gestern am späten Abend bekannt, dass es zu einer Massenflucht aus Azkaban gekommen ist. Zaubereiminister Cornelius Fudge bestätigte im Gespräch mit Reportern in seinem Privatbüro, dass 10 Hochsicherheitsgefangene gestern am frühen Abend ausgebrochen sind und er bereits den Premierminister der Muggel von dem gefährlichen Charakter dieser Personen unterrichtet hat. Wir befinden uns leider in der gleichen Lage wie vor 2,5 Jahren, als der Mörder Sirius Black geflohen ist, sagte Fudge gestern Abend. Überdies sehen wir durchaus einen Zusammenhang zwischen den beiden Ausbrüchen. Eine solche Massenflucht lässt auf Hilfe von außen schließen, und wir müssen uns erinnern, dass Black als der Erste, der je aus Azkaban entkommen ist, am besten in der Lage wäre, anderen zu helfen, in seine Fußstapfen zu treten. Wir halten es für wahrscheinlich, dass diese Personen, darunter Blacks Cousine Bellatrix Lestrange, sich um Black als ihren Führer geschart haben. Wir tun jedoch alles in unseren Kräften Stehende, um diese Kriminellen zu stellen, und wir bitten die magische Gemeinschaft, wachsam und vorsichtig zu bleiben. Auf keinen Fall sollte man sich einer dieser Personen nähern. »Da hast du's, Harry«, sagte Ron mit entsetzter Miene. »Deshalb war er gestern Nacht glücklich.« »Das glaube ich einfach nicht«, knurrte Harry. »Fudge gibt die Schuld für den Ausbruch Sirius? Was soll er sonst tun?« sagte Hermine bitter. »Er kann ja kaum sagen, tut mir leid, Leute, Dumbledore hat mich gewarnt, dass dies passieren könnte. Die Wachen von Azkaban sind zu Lord Voldemort übergelaufen. Ach, hör auf zu wimmern, Ron! Und jetzt sind auch noch Voldemorts übelste Anhänger ausgebrochen. Immerhin hat er ein gutes halbes Jahr lang allen erzählt, dass du und Dumbledore Lügner seid, oder?« Hermine riss die Zeitung auf und las nun den Bericht auf den Innenseiten, während Harry sich in der großen Halle umschaute. Er konnte nicht begreifen, warum seine Mitschüler nicht verängstigt dreinblickten oder zumindest die schreckliche Nachricht auf der Titelseite diskutierten. Doch nur wenige bekamen, wie Hermine täglich, die Zeitung geliefert. Da saßen sie alle, redeten über die Hausaufgaben und über Quidditch und wer weiß was für Unsinn. Während außerhalb dieser Mauern 10 weitere Todesser Voldemorts Reihen verstärkt hatten. Er warf einen Blick hoch zum Lehrertisch. Dort sah es anders aus. Dumbledore und Professor McGonagall waren ins Gespräch vertieft und beide machten einen todernsten Eindruck. Professor Sprout hatte den Propheten gegen eine Ketchupflasche gelehnt und las derart konzentriert die Titelseite, dass sie nicht bemerkte, wie von ihrem Löffel, den sie still in der Luft hielt, sanft eigelb auf ihren Schoß tröpfelte. Unterdessen ließ sich am anderen Tischende Professor Umbridge eine Schale Haferbrei schmecken. Ausnahmsweise wanderten ihre wässrigen Krötenaugen nicht durch die Halle auf der Suche nach Schülern, die sich schlecht benahmen. Mit finsterer Miene verschlang sie ihr Essen, wobei sie ab und zu einen gehässigen Blick über den Tisch zu Dumbledore und McGonagall warf, die so eindringlich miteinander sprachen. »Oh mein«, sagte Hermine verwundert und starrte unentwegt auf die Zeitung. »Was ist jetzt wieder?«, fragte Harry rasch. Er fühlte sich nervös. »Das ist schrecklich«, sagte Hermine erschüttert. Sie schlug Seite 10 der Zeitung um und reichte sie Harry und Ron. »Tragischer Tod eines Ministeriumsangestellten.« »Das St. Mungo-Hospital«, versprach gestern Abend eine umfassende Untersuchung, nachdem Broderick Bode, 49, Angestellter im Zaubereiministerium, tot in seinem Bett aufgefunden wurde, erwürgt von einer Topfpflanze. Zu Hilfe gerufene Heiler waren nicht imstande, Mr. Bode wiederzubeleben, der einige Wochen vor seinem Tod bei einem Arbeitsunfall verletzt worden war. Heilerin Miriam Stroud, zum Zeitpunkt des Vorfalls verantwortlich für Mr. Bodes Station, wurde bei vollem Gehalt beurlaubt und stand gestern nicht für eine Stellungnahme zur Verfügung, aber ein Zauberersprecher für das Hospital gab folgende Erklärung ab. »St. Mungo bedauert zutiefst den Tod von Mr. Bode, dessen Zustand sich vor diesem tragischen Unfall stetig gebessert hatte. Die Dekoration unserer Krankenstationen unterliegt strengen Richtlinien, doch es hat den Anschein, dass Heilerin Stroud, die in der Weihnachtszeit sehr beschäftigt war, die Gefahren nicht erkannt hat, die von der Pflanze auf Mr. Bodes Nachttisch ausgingen. Da seine Sprechfähigkeit und Beweglichkeit Fortschritte machten, hat Heilerin Stroud Mr. Bode ermuntert, sich selber um die Pflanze zu kümmern, ohne zu bemerken, dass es keine harmlose Flitterblume war, sondern der Ableger einer Teufelsschlinge, die, als der genesende Mr. Bode sie berührte, diesen sofort erwürgte. St. Mungo kann sich zu diesem Zeitpunkt nicht erklären, wie die Pflanze auf die Station gekommen ist und bittet alle Hexen und Zauberer, die Auskunft geben können, sich zu melden.
»Bode«, sagte Ron. »Bode, da klingelt was bei mir. Wir haben ihn gesehen«, flüsterte Hermine. »Im St. Mungo, wisst ihr noch? Er hatte das Bett gegenüber von Lockhart. Er lag nur da und hat an die Decke gestarrt. Und wir haben gesehen, wie die Teufelsschlinge ankam. Sie, die Heilerin, hat gesagt, es sei ein Weihnachtsgeschenk.« Harry sah sich den Artikel noch einmal an. Ein grausiges Gefühl stieg ihm wie Galle die Kehle hoch. »Warum haben wir die Teufelsschlinge nicht erkannt? Wir haben sie doch schon mal gesehen. Das hätten wir verhindern können.« »Wer denkt denn schon, dass eine Teufelsschlinge in einem Krankenhaus auftaucht, getarnt als Topfpflanze?«, sagte Ron scharf. »Das ist nicht unser Fehler. Wer immer sie diesem Typen geschickt hat, ist schuld. Da muss doch jemand ein richtiger Volltrottel gewesen sein. Warum hat er nicht hingeguckt, was er da kauft?« »Nun hör aber auf, Ron«, sagte Hermine zittrig. »Ich glaube nicht, dass jemand die Teufelsschlinge in einen Topf stecken kann und dabei nicht mitbekommt, dass sie jeden umzubringen versucht, der sie anfasst. Das war Mord.« Ein cleverer Mord noch dazu. Wenn diese Pflanze anonym verschickt wurde, wie soll man dann je rausfinden, wer es getan hat? Harry dachte nicht an die Teufelsschlinge. Er erinnerte sich, wie er am Tag seiner Anhörung im Fahrstuhl auf dem Weg in den 9. Stock des Ministeriums den fahlgesichtigen Mann getroffen hatte, der auf Höhe des Atriums eingestiegen war. »Ich hab Bode schon mal gesehen«, sagte er langsam. »Es war im Ministerium, als ich mit deinem Vater dort war.« Ron klappte der Mund auf.
Ich habe gehört, wie Dad zu Hause von ihm geredet hat. Er war ein Unsäglicher. Er hat in der Mysteriumsabteilung gearbeitet. Sie sahen sich einen Moment lang an. Dann zog Hermine die Zeitung wieder zu sich heran, faltete sie zusammen, starrte kurz und böse auf die Bilder der 10 entflohenen Todesser auf der Titelseite und sprang auf. »Wo willst du hin?« fragte Ron verdutzt. »Einen Brief abschicken«, sagte Hermine und schwang sich die Tasche über die Schulter. »Nun, ich weiß ja nicht, aber ein Versuch ist es wert. Und ich bin die Einzige, die es kann.« »Ich kann's nicht haben, wenn sie sowas macht«, murrte Ron, während er und Harry vom Tisch aufstanden und nun ebenfalls ein wenig langsamer die große Halle verließen. »Würde ihr einen Zacken aus der Krone brechen, wenn sie uns einmal sagen würde, was sie vorhat? Das würde sie gerade mal 10 Sekunden kosten. Hey, Hagrid!« Hagrid stand an der Tür zur Eingangshalle und ließ eine Schar Ravenclaws vorbeiziehen. Noch immer war er so schwer zugerichtet wie an dem Tag, als er von seiner Mission bei den Riesen zurückgekehrt war. Und er hatte eine neue Schnittwunde direkt auf seinem Nasenrücken.
»Alles klar mit euch Zweien«, sagte er
und versuchte ein Lächeln, schaffte jedoch nur eine Art gequälte Grimasse. »Bist du okay, Hagrid?« entgegnete Harry und folgte ihm, als er den Ravenclaws hinterhertrottete.
»Bestens, bestens«, sagte Hagrid
und versuchte halbherzig gute Laune vorzutäuschen. Er schwenkte die Hand und hätte um ein Haar die erschrockene Professor Vector umgehauen, die gerade vorbeiging.
»Hab halt viel zu tun, wisst ihr das Übliche. Unterricht vorbereiten, paar Salamander haben Schuppenfäule. Und ich bin auf Bewährung«,
setzte er murmelnd hinzu. »Du bist auf Bewährung?« sagte Ron so laut, dass viele der Vorbeigehenden sich neugierig umdrehten. »Sorry, ich meine...«
»Du bist auf Bewährung«, flüsterte er.
»Ja«,
sagte Hagrid.
»Hab nichts anderes erwartet, um die Wahrheit zu sagen. Ihr habt's vielleicht nicht bemerkt, aber diese Inspektion ist nicht allzu gut gelaufen, versteht ihr? Jedenfalls«,
seufzte er schwer,
»ich gehe besser und reib noch ein bisschen mehr Chili-Pulver auf die Salamander, oder die lassen demnächst ihre Schwänze hängen. Bis dann, Harry. Ron!«
Er schleppte sich davon, durch das Schlossportal und über die Steintreppe hinaus auf die feuchten Schlossgründe. Während Harry ihm nachblickte, fragte er sich, wie viele schlechte Nachrichten er noch ertragen konnte. Dass Hagrid nun auf Bewährung war, verbreitete sich im Lauf der nächsten Tage in der ganzen Schule. Doch Harry stellte verärgert fest, dass sich offenbar kaum jemand darüber aufregte. Vielmehr schienen einige, darunter natürlich Draco Malfoy, regelrecht Schadenfreude zu empfinden. Was den außergewöhnlichen Tod eines unbekannten Ministeriumsangestellten im St. Mungo anging, so waren Harry, Ron und Hermine scheinbar die einzigen, die davon wussten oder sich darum scherten. Inzwischen gab es auf den Korridoren nur noch ein Gesprächsthema. Die 10 geflohenen Todesser, deren Geschichte schließlich ausgehend von jenen wenigen, die die Zeitung gelesen hatten, überall in der Schule durchgesickert war. Gerüchte machten die Runde, wonach einige der Verurteilten in Hogsmeade gesichtet worden seien, dass sie sich angeblich in der heulenden Hütte versteckt hielten und in Hogwarts eindringen würden, genau wie Sirius Black es einst getan hatte. Jene Schüler, die aus Zaubererfamilien stammten, hatten während ihrer Kindheit mitbekommen, dass die Namen dieser Todesser mit fast so viel Angst ausgesprochen wurden wie der von Voldemort. Die Verbrechen, die sie während der Terrorherrschaft Voldemorts begangen hatten, waren legendär. Unter den Schülern von Hogwarts gab es Verwandte von Opfern, die jetzt, wenn sie in den Gängen unterwegs waren, unfreiwillig erleben mussten, dass eine Art grausiger Ruhm auf sie abfärbte. Susan Bones, deren Onkel, Tante und Cousins allesamt von einem der 10 umgebracht worden waren, sagte während Kräuterkunde betrübt, dass sie sich jetzt vorstellen könne, wie es sei, in Harrys Haut zu stecken. »Und ich weiß nicht, wie du es aushältst, es ist schrecklich«, sagte sie freimütig und warf viel zu viel Drachenmist auf ihr Tablett mit Kreisspeisersetzlingen, die daraufhin missmutig zappelten und quiekten. Es stimmte, wenn Harry dieser Tage durch die Korridore ging, wurde um ihn her wieder getuschelt und mit Fingern auf ihn gezeigt. Allerdings glaubte er, im Ton des Geflüsters einen kleinen Unterschied herauszuhören. Es klang jetzt neugierig und weniger feindselig. Und ein- oder zweimal war er sicher, Gesprächsfetzen aufgeschnappt zu haben, die vermuten ließen, dass die Beteiligten mit der Darstellung des Propheten nicht zufrieden waren, wie und warum es 10 Todessern gelungen war, aus der Festung Azkaban auszubrechen. Durcheinander und verängstigt, wie sie waren, wandten sich diese Zweifler nun offenbar der einzigen anderen Erklärung zu, die sie hatten, jener, die Harry und Dumbledore seit letztem Jahr vorgetragen hatten. Nicht nur unter den Schülern hatte sich die Stimmung gewandelt. Inzwischen war es nichts Ungewöhnliches mehr, in den Korridoren 2 oder 3 Lehrern zu begegnen, die sich leise und eindringlich flüsternd unterhielten und sofort verstummten, sobald sie einen Schüler näher kommen sahen. »Die können im Lehrerzimmer offensichtlich nicht mehr frei reden«, sagte Hermine leise, als die 3 eines Tages vor dem Zauberkunstklassenzimmer an den dicht aneinandergedrängten Professoren McGonagall, Flitwick und Sprout vorbeikamen. »Jedenfalls nicht, wenn Umbridge drin ist.« »Meint ihr, die wissen was Neues?«, fragte Ron und drehte sich noch einmal zu den 3 Lehrern um. »Wenn ja, werden wir wohl nichts davon erfahren, oder?« sagte Harry wütend. »Nicht nach Erlass. Bei welcher Nummer sind wir inzwischen?« Denn am Morgen nach der Meldung über den Azkaban-Ausbruch waren neue Anschläge an den schwarzen Brettern der Häuser erschienen. »Per Anordnung der Großinquisitorin von Hogwarts. Hiermit wird es den Lehrern verboten, den Schülern irgendwelche Informationen zu geben, die nicht eindeutig mit den Fächern zu tun haben, für deren Lehre sie bezahlt werden. Obige Anordnung entspricht dem Ausbildungserlass Nummer 26. Unterzeichnet Dolores Jane Umbridge, Großinquisitorin.« Diesen jüngsten Erlass nahmen die Schüler zum Aufhänger für eine Vielzahl von Witzen. Lee Jordan hatte Umbridge darauf hingewiesen, dass es ihr gemäß dem Wortlaut der neuen Regelung nicht erlaubt sei, Fred und George einen Verweis zu erteilen, weil sie hinten in der letzten Reihe Zauberschnippschnapp spielten. »Zauberschnippschnapp hat nichts mit Verteidigung gegen die dunklen Künste zu tun, Professor. Das ist keine Information, die ihr Fach betrifft.« Als Harry Lee das nächste Mal begegnete, blutete dessen Hand ziemlich schlimm. Harry empfahl Mörtlapp-Essenz. Harry hatte geglaubt, der Massenausbruch aus Azkaban hätte Umbridge vielleicht einen kleinen Dämpfer versetzt. Die Katastrophe, die direkt vor der Nase ihres verehrten Fudge geschehen war, hätte sie vielleicht ein wenig in Verlegenheit gebracht. Wie es schien, hatte dieser Zwischenfall sie jedoch nur in ihrem vehementen Eifer bestärkt, alle Lebensäußerungen in Hogwarts unter ihre persönliche Kontrolle zu bringen. Zumindest schien sie entschlossen, in Kürze eine Entlassung zu erwirken, und die Frage war nur, ob Professor Trelawney oder Hagrid zuerst gehen musste. In ausnahmslos jeder Stunde Wahrsagen und Pflege magischer Geschöpfe waren nun Umbridge und ihr Klemmbrett zugegen. Im überparfümierten Turmzimmer lauerte sie am Feuer und unterbrach Professor Trelawneys zunehmend hysterische Vorträge mit schwierigen Fragen über Ornithomantik und Heptomologie, bestand darauf, dass Trelawney die Antworten der Schüler vorhersagte, bevor diese sie gaben, und verlangte, dass sie ihre Fähigkeiten abwechselnd an der Kristallkugel, an Teeblättern und an Runensteinen vorführte. Harry hatte das Gefühl, Professor Trelawney würde unter dem Druck bald zusammenbrechen. Er begegnete ihr mehrmals auf dem Gang, was an sich schon sehr ungewöhnlich war, da sie normalerweise in ihrem Turmzimmer blieb, und dabei murmelte sie fahrig vor sich hin, rang die Hände und warf verängstigte Blicke über die Schulter, und jedes Mal ging ein starker Geruch nach Kochsherry von ihr aus. Wenn er sich nicht solche Sorgen um Hagrid gemacht hätte, dann hätte sie ihm leid getan. Doch wenn schon einer von beiden entlassen werden musste, war es für Harry keine Frage, wer bleiben sollte. Leider konnte Harry nicht feststellen, dass Hagrid sich besser schlug als Trelawney. Zwar schien er Hermines Rat zu befolgen und hatte inzwischen nichts Furchterregenderes gezeigt als einen Crab, ein Geschöpf, das abgesehen von seiner gegabelten Rute von einem Jack Russell Terrier nicht zu unterscheiden war, und doch schien er irgendwann vor Weihnachten die Nerven verloren zu haben. Er war merkwürdig zerstreut und schreckhaft im Unterricht, verlor ständig den Faden in dem, was er zur Klasse sagte, und beantwortete Fragen falsch, während er immer wieder besorgte Blicke zu Umbridge hinüberwarf. Auch hielt Harry Ron und Hermine mehr denn je auf Abstand. Und er hatte ihnen ausdrücklich verboten, ihn nach Einbruch der Dunkelheit zu besuchen.
»Wenn die euch erwischt, dann sind wir alle dran«, erklärte er ihnen schlicht.
Und da sie nicht darauf aus waren, irgendetwas zu tun, was seinen Job noch weiter gefährden könnte, spazierten sie an den Abenden nicht mehr zu seiner Hütte hinunter. Harry hatte den Eindruck, als würde Umbridge ihm beharrlich alles wegnehmen, was sein Leben in Hogwarts lebenswert machte. Besuche bei Hagrid, Briefe von Sirius, seinen Feuerblitz und Quidditch. Er übte Vergeltung auf die einzige Weise, die ihm blieb, indem er seine Anstrengungen für die DA verdoppelte. Harry freute sich, dass die Nachricht von den weiteren 10 Todessern, die nun auf freiem Fuß waren, alle zu noch mehr Anstrengungen anspornte. Sogar Zachariah Smith. Doch bei keinem trat dieser Fortschritt deutlicher zutage als bei Neville. Die Nachricht, dass die Angreifer seiner Eltern entkommen waren, hatte ihn auf seltsame und sogar ein wenig beunruhigende Weise verändert. Nicht ein einziges Mal hatte er seine Begegnung mit Harry, Ron und Hermine auf der geschlossenen Station im St. Mungo erwähnt, und sie hatten es ihm gleichgetan und ebenfalls geschwiegen. Auch hatte er nichts dazu gesagt, dass Bellatrix und die anderen Folterer entkommen waren. Im Grunde redete Neville während der DA-Treffen kaum noch ein Wort. Stattdessen rackerte er sich unermüdlich ab mit jedem Fluch und Gegenfluch, den Harry ihnen beibrachte. Das rundliche Gesicht in konzentrierter Anstrengung verzerrt, ertrug er Verletzungen oder Unfälle scheinbar gleichmütig und arbeitete fleißiger als alle anderen. Er machte so rasche Fortschritte, dass er den anderen schon auf die Nerven ging, und als Harry ihnen den Schildzauber beibrachte, der schwächere Flüche abprallen ließ und auf den Angreifer zurückschleuderte, da gelang nur Hermine der Zauber schneller als Neville. Harry hätte einiges dafür gegeben, wenn er in Oklumentik so rasche Fortschritte gemacht hätte wie Neville bei den DA-Treffen. Seine Sitzungen mit Snape, die schon so miserabel begonnen hatten, wurden nicht besser. Im Gegenteil. Harry hatte das Gefühl, mit jeder Stunde schlechter zu werden. Bevor er angefangen hatte, Oklumentik zu lernen, hatte seine Narbe gelegentlich gekribbelt, meist nachts, oder aber nach einer jener merkwürdigen, blitzartigen Wahrnehmungen von Voldemorts Gedanken oder Stimmungen, wie er sie gelegentlich hatte. Inzwischen jedoch hörte seine Narbe kaum noch auf zu kribbeln, und häufig spürte er Ärger oder Freude aufzüngeln, ohne dass dies mit dem zu tun hatte, was gerade mit ihm geschah. Und immer waren diese Schübe begleitet von einem besonders schmerzhaften Stechen seiner Narbe. Er hatte das schreckliche Gefühl, dass er sich allmählich in eine Art Antenne verwandelte, die selbst auf kleine Schwankungen in Voldemorts Stimmung eingestellt war. Und er war überzeugt, dass diese gesteigerte Empfindsamkeit auf die erste Oklumentikstunde mit Snape zurückging. Hinzu kam, dass er inzwischen fast jede Nacht träumte, er würde durch den Korridor auf den Eingang zur Mysteriumsabteilung zugehen. Und seine Träume endeten immer damit, dass er begehrlich vor der schlichten schwarzen Tür stand. »Vielleicht ist es wie eine Art Krankheit«, sagte Hermine mit besorgter Miene, als Harry sich ihr und Ron anvertraute. »Ein Fieber oder sowas. Es muss schlimmer werden, bevor es besser wird.« »Die Stunden bei Snape machen es schlimmer«, sagte Harry tonlos. »Es macht mich krank, dass meine Narbe ständig wehtut und es ödet mich an, jede Nacht durch diesen Korridor zu gehen.« Er rieb sich zornig die Stirn. »Wenn diese Tür nur aufgehen würde, ich hab's satt, dazustehen und sie anzustarren.« »Das ist nicht lustig«, sagte Hermine scharf. »Dumbledore will nicht, dass du überhaupt von diesem Korridor träumst, oder er hätte Snape nicht angewiesen, dich Oklumentik zu lehren. Du musst in diesen Unterrichtsstunden einfach ein bisschen härter arbeiten. Ich arbeite«, meinte Harry verärgert. »Probier's doch mal aus, wie Snape versucht, in deinen Kopf einzudrängen. Das ist nicht zum Lachen, verstehst du?«
»Vielleicht«, sagte Ron zögernd.
»Vielleicht was?«,
fragte Hermine recht bissig. »Vielleicht liegt es nicht an Harry, dass er seinen Geist nicht verschließen kann«, sagte Ron düster.
»Was meinst du damit?«, fragte Hermine.
»Nun, vielleicht versucht Snape gar nicht wirklich, Harry zu helfen.«
Harry und Hermine starrten ihn an. Ron blickte finster und bedeutungsvoll vom einen zur anderen.
»Vielleicht«, sagte er erneut, diesmal mit leiserer Stimme, »versucht er in Wahrheit, Harrys Geist ein wenig weiter zu öffnen, um es leichter zu machen für, du weißt...«
»Hör auf, Ron«, sagte Hermine wütend.
»Wie oft hast du Snape eigentlich schon verdächtigt? Und wann hast du je recht gehabt? Dumbledore vertraut ihm. Er arbeitet für den Orden. Das sollte genügen. Er war früher ein Todesser«, sagte Ron hartnäckig. »Und wir haben nie irgendwelche Beweise gesehen, dass er tatsächlich die Seiten gewechselt hat.« »Dumbledore vertraut ihm«, wiederholte Hermine. »Und wenn wir Dumbledore nicht vertrauen können, können wir niemandem vertrauen.«
Angesichts all dessen, worüber sie sich sorgen mussten und der vielen Arbeit, die sie hatten, unglaubliche Berge von Hausaufgaben, die die Fünftklässler oft bis nach Mitternacht wach hielten, geheime DA-Treffen und der reguläre Unterricht bei Snape, schien der Januar beunruhigend schnell vorbeizugehen. Kaum hatte Harry sich's versehen, da war es auch schon Februar, der feuchteres und wärmeres Wetter brachte und die Aussicht auf den zweiten Besuch in Hogsmeade in diesem Schuljahr. Seit er mit Joe verabredet hatte, dass sie gemeinsam ins Dorf gehen wollten, hatte Harry kaum Zeit für Gespräche mit ihr gefunden. Doch mit einem Mal sah er einen Valentinstag auf sich zukommen, den er von morgens bis abends mit ihr zusammen verbringen würde. Am Morgen des 14. zog er sich besonders sorgfältig an. Er kam mit Ron gerade rechtzeitig zur Ankunft der Posteulen zum Frühstück. Hedwig war nicht dabei. Nicht, dass Harry sie erwartet hätte. Doch als sie sich setzten, zog Hermine einen Brief aus dem Schnabel einer unbekannten braunen Eule. »Wird auch langsam Zeit. Wenn es heute nicht gekommen wäre«, sagte sie, riss neugierig den Umschlag auf und zog ein kleines Stück Pergament hervor. Ihre Augen huschten hin und her, während sie die Nachricht las, und ein Ausdruck grimmiger Genugtuung breitete sich auf ihrem Gesicht aus. »Hör zu, Harry«, sagte sie und sah ihn an. »Das hier ist wirklich wichtig. Könnten wir uns gegen Mittag in den 3 Besen treffen?« »Also, ich weiß nicht«, sagte Harry unsicher. »Joe erwartet vielleicht, dass ich den ganzen Tag mit ihr verbringe. Wir haben noch nicht überlegt, was wir unternehmen wollen.« »Na, dann bring sie doch mit, wenn's sein muss«, drängte Hermine. »Aber du kommst doch.« »Also, na gut, aber wieso? Ich habe jetzt keine Zeit, es dir zu erklären. Ich muss das hier rasch beantworten.« Und sie eilte aus der großen Halle, den Brief in der einen und ein Stück Toast in der anderen Hand. »Kommst du auch?«, fragte Harry Ron, doch der schüttelte missmutig den Kopf. »Ich kann überhaupt nicht nach Hogsmeade. Angelina will einen ganzen Tag lang trainieren, als ob das was bringen würde. Wir sind die schlechteste Mannschaft, die ich je gesehen habe. Du solltest mal Sloper und Kirk erleben, die sind erbärmlich. Sogar noch schlechter als ich.« Er seufzte schwer. »Keine Ahnung, warum Angelina mich nicht einfach aus der Mannschaft austreten lassen will.«
»Weil du gut bist, wenn du mal in Form bist, deshalb«, sagte Harry ärgerlich.
Es fiel ihm sehr schwer, Ron wegen seiner misslichen Lage zu bemitleiden, wo er selbst doch fast alles dafür gegeben hätte, beim kommenden Spiel gegen Hufflepuff dabei zu sein. Ron schien Harrys Ton bemerkt zu haben, weil er beim Frühstück das Thema Quidditch nicht mehr anschnitt, und es lag eine gewisse Frostigkeit in der Art, wie sie sich kurz danach verabschiedeten. Ron machte sich zum Quidditch-Feld auf, und nachdem Harry sein Spiegelbild auf der Rückseite eines Teelöffels begutachtet und versucht hatte, sein Haar zu glätten, ging er allein zur Eingangshalle, um Joe zu treffen. Wobei er sich bang fragte, worüber um Himmels Willen sie eigentlich reden sollten. Sie erwartete ihn ein paar Schritte neben dem Eichenportal und sah sehr hübsch aus, mit ihrem zu einem langen Pferdeschwanz gebundenen Haar. Während er auf sie zuging, kam es Harry vor, als wären seine Füße zu groß für seinen Körper, und plötzlich war er sich seine Arme schrecklich bewusst. Sie mussten bescheuert aussehen, wie sie da an ihm herunterbaumelten.
»Hi«,
sagte Joe ein wenig atemlos.
»Hi«,
sagte Harry. Sie starrten sich einen Moment lang an, schließlich sagte Harry, »Also, wollen wir dann gehen?«
»Oh ja.«
Sie reihten sich in die Schlange der Schüler ein, die sich bei Filch abmeldeten, sahen einander gelegentlich an und grinsten unsicher, ohne jedoch miteinander zu reden. Harry war erleichtert, als sie in die frische Luft traten, denn es schien ihm einfacher, stumm nebeneinander herzugehen, als nur dazustehen und verlegen dreinzublicken.
Es war ein frischer, windiger Tag. Als sie am Quidditch-Stadion vorbeikamen, sah Harry kurz Ron und Ginny, die über die Tribünen dahinglitten. Und der Gedanke, dass er nicht dort oben sein konnte, versetzte ihm einen fürchterlichen Stich. »Du musst das ziemlich vermissen, oder?« sagte Joe. Er drehte sich um und sah, dass sie ihn musterte. »Ja«, seufzte Harry. »Allerdings. Weißt du noch, wie wir das erste Mal gegeneinander gespielt haben im dritten Jahr?« fragte sie ihn. »Ja«, sagte Harry grinsend. »Du hast mich ständig abgeblockt. Und Wood hat dir gesagt, du sollst kein Gentleman sein und mich, wenn nötig, vom Besen hauen«, erinnerte sich Joe lächelnd. »Ich habe gehört, Pride of Portree hat ihn genommen. Stimmt das?« »Nein, es war Eintracht Pfützensee. Ich habe ihn letztes Jahr bei den Weltmeisterschaften gesehen.« »Oh, da haben wir uns auch gesehen, weißt du noch? Wir waren im selben Zeltlager. War wirklich gut, oder?« Das Thema Quidditch-Weltmeisterschaft trug sie den ganzen Weg hinunter und zum Tor hinaus. Harry konnte kaum fassen, wie einfach es war, mit ihr zu reden. Eigentlich überhaupt nicht schwieriger als mit Ron und Hermine. Und gerade fühlte er sich sicher und vergnügt, da wurden sie von einer großen Gruppe Slytherin-Mädchen überholt, darunter Pansy Parkinson. »Potter und Cheng!« kreischte Pansy und ein höhnisch kichernder Chor begleitete sie. »Uah, Cheng! Von deinem Geschmack halte ich ja nicht viel. Diggory hat wenigstens gut ausgesehen.« Die Mädchen gingen schneller, schwatzten und kieksten spitz und drehten sich aufdringlich zu Harry und Joe um, die nun hinter ihnen in peinliches Schweigen versanken. Harry fiel nichts mehr zu Quidditch ein, und Joe, leicht rot im Gesicht, guckte auf ihre Füße. »Also, wo willst du hin?« fragte Harry, als sie nach Hogsmeade kamen. Die Hauptstraße war voller Schüler, die auf- und abschlenderten, sich die Schaufenster ansahen und in Grüppchen auf den Gehwegen herumhingen. »Oh, ist mir egal«, sagte Joe achselzuckend. »Wollen wir einfach mal in die Läden reinschauen oder so?« Sie bummelten auf Dervish und Banks zu. Einige Leute aus Hogsmeade sahen sich ein großes Plakat an, das im Schaufenster des Ladens hing. Sie traten beiseite, als Harry und Joe sich näherten, und Harry starrte erneut auf die Bilder der 10 entflohenen Todesser. Das Plakat versprach per Anweisung des Zaubereiministeriums jeder Hexe und jedem Zauberer für Informationen, die zur Wiederergreifung der abgebildeten Sträflinge führten, 1000 Galeonen Belohnung. »Seltsam. Findest du nicht?« sagte Joe mit leiser Stimme und blickte hoch zu den Bildern der Todesser. »Weißt du noch, als Sirius Black geflohen war, da hat es in Hogsmeade nur so gewimmelt von Dementoren, die nach ihm suchten. Und jetzt sind 10 Todesser auf freiem Fuß und keine Spur von Dementoren.« »Ja«, sagte Harry, riss sich von Bellatrix Lestranges Gesicht los und blickte die Hauptstraße entlang. »Ja, das ist tatsächlich seltsam.« Er war nicht gerade unglücklich, dass keine Dementoren in der Nähe waren. Doch nun, wo er darüber nachdachte, schien ihre Abwesenheit höchst bedeutsam. Sie hatten nicht nur die Todesser entkommen lassen, sie machten sich auch nicht die Mühe, nach ihnen zu suchen. Es sah ganz so aus, als stünden sie inzwischen wirklich außer Kontrolle des Ministeriums. Die 10 geflohenen Todesser starrten ihnen aus jedem Schaufenster entgegen, an dem er und Joe entlang gingen. Als sie an Schreiber links vorbeikamen, fing es an zu regnen. Kalte, schwere Tropfen fielen Harry unablässig auf Gesicht und Nacken. »Möchtest du vielleicht einen Kaffee?« sagte Joe zögerlich, als es heftiger zu regnen begann. »Ja, gut«, sagte Harry und blickte sich um. »Wo?« »Oh, dort drüben ist ein ganz netter Laden. Warst du schon mal bei Madame Puddifoot?« sagte sie strahlend und führte ihn durch eine Seitenstraße zu einem kleinen Kaffee, das Harry noch nie aufgefallen war. Es war ein proppenvolles, dampfiges, kleines Lokal, wo offenbar alles mit Rüschen und Schleifchen geschmückt war. Harry fühlte sich unangenehm an Umbridges Büro erinnert. »Süß, nicht?« sagte Joe glücklich. »Ja«, schwindelte Harry. »Sieh mal, sie hat für den Valentinstag dekoriert«, sagte Joe und deutete auf eine Reihe von goldenen Engelchen, die über jedem der kleinen runden Tische schwebten und ab und zu rosa Konfetti über die Gäste unter ihnen regnen ließen.
Sie setzten sich an den letzten freien Tisch, der am beschlagenen Fenster stand. Roger Davis, der Quidditch-Kapitän der Ravenclaws, saß zusammen mit einem hübschen blonden Mädchen etwa einen halben Meter entfernt. Sie hielten Händchen. Bei dem Anblick wurde Harry unbehaglich zumute. Vor allem nun, da er sich im Café umsah und bemerkte, dass nur Paare hier waren, die allesamt Händchen hielten. Vielleicht erwartete Joe, dass er ihre Hand hielt. »Was kann ich euch bringen, meine Lieben?« sagte Madame Puddifoot, eine sehr stämmige Dame mit einem glänzenden schwarzen Haarknoten, die sich mühsam zwischen ihrem und Roger Davis Tisch hindurchzwängte. »Zwei Kaffee, bitte«, sagte Joe. Ihr Kaffee war noch nicht gekommen, da hatten Roger Davis und seine Freundin schon angefangen, über ihre Zuckerschale hinweg zu knutschen. Harry wäre es lieber gewesen, sie hätten es bleiben lassen. Er hatte das Gefühl, dass Davis hier Maßstäbe setzte und dass Joe bald von ihm erwarten würde, dass er mithielt. Er spürte sein Gesicht heiß werden und wollte aus dem Fenster blicken. Doch die Scheibe war so beschlagen, dass er die Straße draußen nicht erkennen konnte. Um den Moment hinauszuzögern, in dem er Joe ansehen musste, starrte er hoch zur Decke, als ob er die Malerarbeit begutachten würde, und bekam von ihrem schwebenden Engelchen eine Handvoll Konfetti ins Gesicht. Nach ein paar weiteren peinlichen Minuten ließ Joe den Namen Umbridge fallen. Harry griff das Thema erleichtert auf, und eine kurze Weile waren sie glücklich damit beschäftigt, über Umbridge herzuziehen. Doch hatten sie das Thema während der DA-Treffen bereits so gründlich durchgekaut, dass es nicht für lange Zeit Gesprächsstoff hergab. Wieder verstummten sie. Harry nahm sehr deutlich die Schlappergeräusche wahr, die vom Tisch nebenan kamen, und überlegte hektisch, was er noch sagen könnte. »Hör mal, hast du Lust, mit mir gegen Mittag in die drei Besen zu gehen? Ich treffe dort Hermine Granger.« Joe zog die Brauen hoch. »Du triffst dich mit Hermine Granger? Heute?« »Ja. Nun, sie hat mich darum gebeten, also habe ich zugesagt. Willst du mitkommen?« »Sie meinte, es wäre ihr egal, wenn du kommst.« »Oh, also, das war nett von ihr.« Aber Joe klang überhaupt nicht danach, als würde sie es nett finden. Im Gegenteil, ihre Stimme war kalt und plötzlich sah sie ziemlich abweisend aus. Ein paar weitere Minuten vergingen in völligem Schweigen. Harry trank seinen Kaffee so schnell aus, dass er bald eine zweite Tasse brauchte. Roger Davis und seine Freundin neben ihnen waren offenbar an den Lippen zusammengeklebt. Joes Hand lag auf dem Tisch neben ihrer Kaffeetasse, und Harry verspürte einen wachsenden Drang, sie in seine zu nehmen. »Tu's doch einfach«, sagte er sich. Und eine Mischung aus Panik und Erregung stieg in seiner Brust hoch. »Du musst nur den Arm ausstrecken und sie anfassen.« Erstaunlich, wie viel schwieriger es war, den Arm 30 Zentimeter auszustrecken und ihre Hand zu berühren, als einen pfeilschnellen Schnatz mitten aus der Luft zu fangen. Doch gerade als er seine Hand bewegte, zog Joe ihre vom Tisch. Sie sah mit leicht interessiertem Blick Roger Davis und seiner Freundin beim Küssen zu. »Er wollte mit mir ausgehen, weißt du?« sagte sie leise. »Vor ein paar Wochen, Roger. Ich habe ihn aber abblitzen lassen.« Harry, der die Zuckerschale ergriffen hatte, um einen Grund für seine plötzliche Handbewegung über den Tisch vorzutäuschen, hatte keine Ahnung, warum sie ihm das sagte. Wenn sie gern am Tisch nebenan sitzen und innig von Roger Davis geküsst werden wollte, weshalb war sie dann mit ihm ausgegangen? Er schwieg. Das Engelchen warf noch eine Handvoll Konfetti über sie. Einiges davon landete im kalten Restkaffee, den Harry gerade hatte trinken wollen. »Letztes Jahr bin ich mit Cedric hierher gegangen«, sagte Joe. In den ein, zwei Sekunden, die er brauchte, um zu begreifen, was sie gesagt hatte, wurden Harrys Eingeweide zu Eis. Er konnte einfach nicht fassen, dass sie jetzt über Cedric reden wollte, umgeben von knutschenden Pärchen und einem Engelchen, das über ihren Köpfen schwebte. Joes Stimme war eine Spur höher, als sie weitersprach. »Ich hab dich schon ewig fragen wollen. Hat Cedric, hat er mich mal erwähnt, bevor er starb?« Dies war wirklich das allerletzte, worüber Harry reden wollte, und am allerwenigsten mit Joe. »Also nein«, sagte er leise. Er hatte keine Zeit, irgendwas zu sagen.
Also, siehst du, hast du viel Quidditch in den Ferien gesehen? Du bist für die Tornados, stimmt's? Seine Stimme klang aufgesetzt, munter und fröhlich. Entsetzt sah er, dass ihre Augen wieder in Tränen schwammen, genau wie nach dem letzten DA-Treffen vor Weihnachten. »Schau mal«, sagte er verzweifelt und beugte sich vor, damit niemand sonst ihn hören konnte. »Lass uns jetzt nicht über Cedric reden. Reden wir über was anderes.« Doch damit hatte er offensichtlich genau das Falsche gesagt. »Ich dachte«, sagte sie, und Tränen spritzten auf den Tisch. »Ich dachte, du würdest verstehen. Ich muss darüber reden. Und du musst sicher auch darüber reden. Immerhin, du hast es selbst mit angesehen. Oder nicht?« Alles ging albtraumhaft schief. Die Freundin von Roger Davis hatte sich nun sogar aus ihrem klebrigen Kuss gelöst und der weinenden Cho zugewandt. »Nun ja, ich habe darüber gesprochen«, sagte Harry im Flüsterton, »mit Ron und Hermine, aber...« »Oh, mit Hermine Granger redest du«, sagte sie schrill, und ihr Gesicht glänzte nun tränenfeucht. Einige weitere küssende Paare lösten sich voneinander und starrten herüber. »Aber mit mir willst du nicht reden. Vielleicht wäre es am besten, wir zahlen einfach. Einfach zahlen und du gehst und triffst dich mit Hermine Granger. Das willst du doch offenbar.« Harry starrte sie vollkommen verdutzt an, während sie eine rüschenbesetzte Serviette nahm und sich das glänzende Gesicht damit abtupfte. »Joe«, sagte er schwach und wünschte sich, Roger würde seine Freundin packen und sie wieder küssen, damit sie ihn und Joe nicht mehr mit Stielaugen anglotzen konnte. »Na los, geh schon«, sagte sie und weinte jetzt in ihre Serviette. »Ich weiß nicht, warum du überhaupt mit mir ausgehen wolltest, wenn du dich dann gleich hinterher mit anderen Mädchen verabredest. Wie viele triffst du denn noch nach Hermine?« »Es ist nicht so, wie du denkst«, sagte Harry und war derart erleichtert, dass er endlich begriffen hatte, worüber sie sich so aufregte, dass er lachte. Und das, bemerkte er den Bruchteil einer Sekunde zu spät, war ebenfalls ein Fehler. Joe sprang auf. Das ganze Café war verstummt und alle starrten zu den beiden herüber. »Bis demnächst, Harry«, sagte sie dramatisch und leicht hixend rauschte sie zur Tür, riss sie auf und eilte hinaus in den strömenden Regen. »Joe«, rief Harry ihr nach, doch mit einem melodischen Klingeln war die Tür bereits hinter ihr zugeschlagen. Im Café herrschte vollkommene Stille. Alle Augen waren auf Harry gerichtet. Er warf eine Galeone auf den Tisch, schüttelte rosa Konfetti aus seinen Haaren und folgte Joe zur Tür hinaus. Es regnete inzwischen heftig und sie war nirgends zu sehen. Er begriff einfach nicht, was geschehen war. Vor einer halben Stunde noch waren sie gut miteinander ausgekommen. »Frauen«, murmelte er zornig und patschte die Hände in den Taschen die regennasse Straße entlang. »Warum bloß wollte sie über Cedric reden? Warum kommt sie immer mit einem Thema, bei dem sie sich aufführen muss wie ein menschlicher Gartenschlauch?« Er bog rechts ab und legte einen spritzenden Spurt ein, der ihn nach wenigen Minuten zur Tür der drei Besen führte. Er wusste, dass es für das Treffen mit Hermine noch zu früh war, doch sicher würde jemand drinnen sein, mit dem er sich die verbleibende Zeit vertreiben konnte. Er schüttelte sich das nasse Haar aus den Augen und sah sich um. Hagrid saß allein in einer Ecke und blickte verdrießlich vor sich hin. »Hi, Hagrid«, sagte er, als er sich zwischen den vollbesetzten Tischen hindurchgezwängt und einen Stuhl herangezogen hatte. Hagrid schreckte zusammen und blickte hinunter zu Harry, als würde er ihn kaum wiedererkennen. Harry sah, dass er zwei frische Schnittwunden im Gesicht hatte und einige neue Blutergüsse.
»Oh, du bist Harry. Geht's dir gut?«
»Ja, bestens«, log Harry. Doch angesichts dieses übel zugerichteten und traurig blickenden Hagrid hatte er das Gefühl, er könne sich nicht groß beklagen. »Alles in Ordnung mit dir?«
»Mit mir?«
sagte Hagrid.
»Oh ja, mir geht's großartig, Harry, großartig.«
Er spähte in die Tiefen seines Zinnkrugs, der die Ausmaße eines großen Eimers hatte, und seufzte. Harry wusste nicht, was er zu ihm sagen sollte. Einen Moment lang saßen sie schweigend nebeneinander. Dann sagte Hagrid unvermittelt,
»Im selben Boot. du nicht. Stimmt's, Harry?
Machte Harry.
Ja, hab's ja schon gesagt. Sind beide Außenseiter irgendwie,
sagte Hagrid und nickte versonnen.
Und beide Waisen, ja. Beide Waisen.
Er nahm einen großen Schluck aus seinem Zinnkrug.
Ist schon was anderes, wenn man eine anständige Familie hat. Mein Dad war anständig. Und deine Mom und dein Dad waren anständig. Wenn sie überlebt hätten, wäre das Leben anders. Oder?
Ja, denk schon, sagte Harry vorsichtig. Hagrid schien in sehr eigenartiger Stimmung zu sein.
Familie,
sagte er düster.
Du kannst sagen, was du willst, aber Blut ist wichtig.
Und er wischte sich einen Tropfen davon aus dem Auge. Hagrid, sagte Harry, der es nicht mehr mit ansehen konnte, wo hast du all diese Verletzungen her? Sagte Hagrid und blickte verdutzt.
Was denn für Verletzungen?
Die alle, sagte Harry und deutete auf Hagrids Gesicht.
Oh, das sind nur normale Beulen und blaue Flecken, Harry,
sagte Hagrid abwehrend.
In meinem Job geht's nun mal hart zur Sache.
Er leerte seinen Zinnkrug, stellte ihn zurück auf den Tisch und erhob sich.
Wir sehen uns dann, Harry. Mach's mal gut.
Und schwer mitgenommen, wie er aussah, stampfte er aus dem Pub und verschwand im sintflutartigen Regen. Harry sah ihm mit einem elenden Gefühl nach. Hagrid war unglücklich. Und er verbarg etwas, aber er schien entschlossen, keine Hilfe anzunehmen. Was ging hier vor? Doch bevor Harry weiter darüber nachdenken konnte, hörte er eine Stimme seinen Namen rufen. »Harry! Harry, hier drüben!« Hermine winkte ihm von der anderen Seite des Raums her zu. Er stand auf und drängte sich durch den überfüllten Pub zu ihr durch. Noch waren ein paar Tische zwischen ihnen, da fiel ihm auf, dass Hermine nicht allein war. Sie saß an einem Tisch mit den ungewöhnlichsten Trinkgefährtinnen, die er sich nur vorstellen konnte. Luna Lovegood und keine andere als Rita Kimcorn, ehemalige Journalistin des Tagespropheten und von Hermine gehasst wie sonst kaum jemand. »Du bist früh dran«, sagte Hermine und rutschte beiseite, um ihm Platz zu machen. »Ich dachte, du wärst mit Cho aus. Ich hab dich frühestens in einer Stunde erwartet.« »Cho«, sagte Rita sofort, drehte sich auf ihrem Platz um und starrte Harry begierig an. »Einem Mädchen?« Sie griff nach ihrer Krokodillederhandtasche und stöberte darin. »Das geht sie überhaupt nichts an, und wenn Harry 100 Mädchen getroffen hätte«, erklärte Hermine Rita mit kühler Stimme. »Also können Sie das gleich wieder wegstecken.« Rita hatte gerade eine giftgrüne Schreibfeder aus der Tasche ziehen wollen. Sie machte eine Miene, als hätte man sie gezwungen, Stinksaft zu schlucken, und ließ ihre Tasche wieder zuschnappen. »Worum geht's?« fragte Harry, setzte sich und starrte von Rita über Luna zu Hermine. »Die kleine Miss Marcellus wollt's mir gerade sagen, als sie kamen«, sagte Rita und schlürfte ausgiebig an ihrem Drink. »Ich nehme an, dass ich mit ihm reden darf, oder?« fuhr sie Hermine an. »Ja, das nehme ich auch an«, sagte Hermine kalt. Die Arbeitslosigkeit tat Rita nicht gut. Das Haar, einst kunstvoll gelockt, hing jetzt schlaff und zerzaust um ihr Gesicht. Die scharlachrote Farbe auf den 5 Zentimeter langen Fingernägeln war abgesplittert, und an ihrer geflügelten Brille fehlten ein paar falsche Juwelen. Sie nahm noch einen großen Schluck und sagte aus dem Mundwinkel, »Hübsches Mädchen, eh? Harry?« »Noch ein Wort über Harrys Liebesleben, und der Handel ist geplatzt. Das mein ich ernst«, sagte Hermine verärgert. »Welcher Handel?« entgegnete Rita und wischte sich mit dem Handrücken den Mund. »Sie haben noch keinen Handel erwähnt, Miss Zimbelick. Sie haben mir nur gesagt, dass ich kommen soll.« »Oh, eines Tages«, sie holte tief und schaudernd Luft. »Ja, ja, eines Tages, da werden Sie noch mehr fürchterliche Geschichten über Harry und mich schreiben«, sagte Hermine gleichmütig. »Warum suchen Sie sich nicht einfach jemanden, den das interessiert?« »Dieses Jahr haben Sie auch ohne meine Hilfe eine Menge fürchterliche Geschichten über Harry gebracht«, sagte Rita, versetzte ihm über den Rand ihres Glases hinweg einen schrägen Blick
und fügte heiser flüsternd hinzu:
Wie fühlen Sie sich dabei, Harry? Verraten? Durcheinander? Missverstanden?
Er ist natürlich zornig, sagte Hermine mit harter, klarer Stimme, weil er dem Zaubereiminister die Wahrheit gesagt hat und der Minister zu blöde ist, ihm zu glauben.
Also bleiben Sie tatsächlich dabei, dass er, dessen Name nicht genannt werden darf, zurück ist?
Sagte Rita, ließ das Glas sinken und bedachte Harry mit einem stechenden Blick, während sich ihre Finger sehnsüchtig zur Schnalle ihrer Krokodilledertasche verirrten.
»Sie stehen zu dem ganzen Plunder, den Dumbledore aller Welt erzählt, du weißt schon, wer sei zurück, und Sie seien der einzige Zeuge?«
»Ich war nicht der einzige Zeuge«, fauchte Harry. »Außer mir waren noch ein Dutzend Todesser dabei. Wollen Sie Ihren Namen haben?«
»Das wäre ganz toll«, hauchte Rita, die nun erneut in ihrer Tasche fummelte und ihn anblickte, als wäre er das schönste Wesen, das sie je gesehen hatte. Eine große, fette Schlagzeile. »Potter klagt an.« Die Zeile drunter? »Harry Potter nennt die Namen der Todesser, die noch unter uns sind.« Und dann unter eine hübsche, große Foto von ihnen. »Harry Potter, 15. Der gestörte Teenager, der den Angriff von du weißt schon wem überlebt hat, löste gestern Empörung aus, indem er angesehene und führende Mitglieder der Zauberergemeinschaft beschuldigte, Todesser zu sein.« Die flotte Schreibefeder war bereits in ihrer Hand und auf halbem Weg zu ihrem Mund, als der verzückte Ausdruck auf ihrem Gesicht erstarb. »Aber natürlich«, sagte sie, ließ die Feder sinken und warf Hermine einen bohrenden Blick zu. »Natürlich wurde die kleine Miss Makelos diese Story gar nicht gern gedruckt sehen, stimmt's?«
»Eigentlich«, sagte Hermine süßlich, »ist es genau das, was die kleine Miss Makelos will.«
Rita starrte sie an.
Harry ebenfalls. Luna hingegen sang verträumt, »Weasley ist unser King« in sich hinein und rührte mit einer aufgespießten Cocktailzwiebel ihren Drink um.
»Sie wollen, dass ich berichte, was er über ihn, dessen Name nicht genannt werden darf, sagt?« fragte Rita Hermine mit gedämpfter Stimme.
»Ja, das will ich«, sagte Hermine, »die wahre Geschichte, alle Fakten, genau wie Harry sie erzählt. Er liefert ihnen alle Einzelheiten. Er nennt ihnen die Namen aller unentdeckten Todesser, die er dort gesehen hat. Er sagt ihnen, wie Voldemort heute aussieht. Och, reißen Sie sich zusammen«, fügte sie verächtlich hinzu und warf eine Serviette über den Tisch, denn beim Klang von Voldemorts Namen war Rita so heftig zusammengezuckt, dass sie die Hälfte ihres Glases Feuerwhisky über sich verschüttet hatte.
Rita trocknete das Revers ihres schmutterligen Regenmantels, ohne Hermine aus den Augen zu lassen. Dann sagte sie nüchtern, »Das würde der Prophet nicht drucken. Es mag Ihnen noch nicht aufgefallen sein, aber kein Mensch glaubt diese Ammenmärchen. Alle denken, er hat Wahnvorstellungen. Aber wenn Sie mich die Geschichte aus dieser Perspektive schreiben lassen,
wir brauchen nicht noch eine Geschichte von wegen Harry, hätte sie nicht mehr alle«, sagte Hermine zornig. »Davon hatten wir schon genug, danke schön. Ich will, dass er die Möglichkeit bekommt, die Wahrheit zu sagen.«
»Es gibt keinen Markt für eine solche Story«, erwiderte Rita kalt.
»Sie meinen, der Prophet wird sie nicht drucken, weil Fudge es nicht zulässt«, sagte Hermine verärgert.
Rita sah Hermine eine ganze Weile mit stechendem Blick an. Dann beugte sie sich über den Tisch zu ihr hinüber und sagte in geschäftsmäßigem Ton,
»Na gut, Fudge macht Druck auf den Propheten, aber es kommt auf selbe raus. Die werden keine Geschichte drucken, die Harry in gutem Licht erscheinen lässt. Keiner will das lesen, das ist gegen die Stimmungen der Öffentlichkeit. Wegen dieses jüngsten Azkaban-Ausbruchs sind die Leute ohnehin schon beunruhigt genug. Sie wollen einfach nicht glauben, dass du weißt schon, wer zurück ist. Also ist der Tagesprophet dazu da, den Leuten zu sagen, was sie hören wollen, stimmt's?« giftete Hermine. Rita setzte sich wieder aufrecht hin und leerte mit hochgezogenen Augenbrauen ihr Glas Feuerwhisky. »Der Prophet ist da, um sich zu verkaufen, sie dummes Mädchen«, sagte sie kalt.
»Mein Dad hält ihn für eine miserable Zeitung«, mischte sich Luna überraschend ins Gespräch ein.
Sie lutschte an ihrer Cocktailzwiebel und stierte Rita mit ihren vorquellenden, leicht irrlichternden riesigen Augen an.
»Er veröffentlicht wichtige Geschichten, von denen er glaubt, dass die Öffentlichkeit sie erfahren muss. Ihm geht es nicht ums Geld verdienen.«
Rita blickte Luna abfällig an. »Ich vermute, Ihr Vater leitet eine depperte kleine Dorfbotin«, sagte sie. »Wahrscheinlich 25 Tipps, wie man sich unter Muckel mischt und die Termine der nächsten Besenbazare.«
»Nein«, sagte Luna und tunkte die Zwiebel wieder in ihr Goldlackwasser. »Er ist der Chefredakteur des Klitterers.«
Rita schnaubte so laut, dass sich die Leute am nächsten Tisch entsetzt umdrehten.
»Wichtige Geschichten, von denen er glaubt, dass die Öffentlichkeit sie erfahren muss, ja?«
sagte sie in vernichtendem Ton. »Ich konnte meine Garten düngen mit dem, was in diese Käseblatt steht.«
»Nun, dann ist das Ihre Chance, das Niveau des Käseblatts ein wenig zu heben, verstehen Sie?«
sagte Hermine freundlich.
»Luna meint, Ihr Vater würde das Interview mit Harry liebend gern annehmen. Er wird es veröffentlichen.«
Rita starrte die beiden einen Moment lang an. Dann lachte sie schallend.
»Der Glitterer! Hohoho!« gluckste sie. »Sie glauben, die Leute nehmen ihn ernst, wenn er im Glitterer auspackt?«
»Manche nicht«, sagte Hermine mit ruhiger Stimme. »Aber so wie der Tagesprophet den Azkaban-Ausbruch dargestellt hat, hatte die Geschichte ein paar klaffende Lücken. Ich glaube, eine Menge Leute werden sich fragen, ob es nicht eine bessere Erklärung für das gibt, was da passiert ist. Und wenn eine andere Version der Geschichte existiert, selbst wenn sie in einem«, sie warf Luna von der Seite her einen Blick zu, »in einem, nun ja, ungewöhnlichen Magazin erscheint, ich schätze, dann werden die ziemlich scharf drauf sein, das zu lesen.«
Rita sagte eine Weile lang nichts, hatte jedoch den Kopf ein wenig schief gelegt und sah Hermine scharfsinnig an.
»Na gut, nehmen wir mal an, ich lass mich drauf ein«, sagte sie abrupt. »Welches Honorar ist für mich drin?«
»Ich glaub nicht, dass Daddy die Leute, die für das Magazin schreiben, tatsächlich auch noch bezahlt«, sagte Luna verträumt. »Die tun es, weil es eine Ehre ist. Und natürlich, weil sie ihren Namen gedruckt sehen wollen.«
Rita Kimcorn machte erneut ein Gesicht, als hätte sie einen starken Geschmack von Stinksaft im Mund, und wandte sich an Hermine.
»Ich soll das also umsonst machen?«
»Nun ja«, entgegnete Hermine unverfroren und nahm einen Schluck von ihrem Drink. »Wenn nicht, und das wissen Sie sehr genau, werde ich die Behörden informieren, dass Sie ein nicht registrierter Animagus sind.«
»Könnte natürlich sein, dass der Prophet Ihnen dann eine Menge für einen Insiderbericht über das Leben in Azkaban zahlt.«
Rita blickte drein, als hätte sie am liebsten das Papierschirmchen gepackt, das aus Hermines Glas ragte, und es ihr in die Nase gestoßen.
»Ich hab wohl keine Wahl, oder?«
sagte sie mit leicht zitternder Stimme. Sie öffnete noch einmal ihre Krokodiltasche, zog ein Stück Pergament heraus und hob die flotte Schreibefeder.
»Daddy wird sich freuen«, sagte Luna strahlend.
An Ritas Kiefer zuckte ein Muskel.
»Okay, Harry«, fragte Hermine und wandte sich ihm zu. »Bereit, der Öffentlichkeit die Wahrheit zu sagen?«
»Ich denk schon«, sagte Harry und ließ Rita, die ihre flotte Schreibefeder über das Pergament zwischen ihnen hielt, nicht aus den Augen.
»Dann legen Sie mal los, Rita«, sagte Hermine gelassen und fischte eine Kirsche vom Boden ihres Glases.